gefällt. Das ist ein reicher Mann, der gibt regelmäßig große Partys, hat einen riesigen Pool und lädt die Leute ein. Und der Mann, der ist so reich und hat diesen Pool und die Leute sind da. Und der Typ hat so viel Geld und ist ein bisschen durchgeknallt. Und der setzt eine Wette aus und sagt, wer den Pool durchschwimmt, der bekommt die Hälfte meines Vermögens und meine Tochter zum Heiraten. Und das einzige Problem, dass ein nicht kleiner, relativ blutgieriger Hai in diesem Pool drin schwimmt. Und deshalb lange bei vielen Poolpartys gar nichts, keine Reaktion, niemand durchschwimmt diesen Pool, bis an einem Abend es Platsch macht. Und man sieht einen Mann um sein Leben schwimmen. Der Hai kommt immer näher auf ihn zu. Der Mann schwimmt um sein Leben, kommt gerade noch zum Ufer, kommt raus. Der Hai hinter ihm, die Zähne zusammen, er hat es geschafft. Die Leute stehen drumherum, applaudieren. Der reiche Mann wird hergeholt. Und dann, der reiche Mann ist ganz erstaunt, wie mutig der Typ ist. Und dann sagt er, hey, was willst du haben? Willst du die Hälfte meines Vermögens oder meine Tochter haben? Oh, sagt er, ich will weder die Hälfte ihres Vermögens noch ihre Tochter. Und der Reiche ist ganz erstaunt und sagt, ja, was wollen Sie denn dann haben? Ich will eines wissen. Ja, was wollen Sie denn wissen? Ich will wissen, welcher Vollidiot mich in den Pool reingeschubst hat. Also, vielleicht geht es manchen von Ihnen auch so im Leben, dass man irgendwo in ein Leben reingeworfen ist, man kämpft sich irgendwo durch, niemand hat uns irgendwie gefragt, ob wir leben wollen, in welchen Umständen wir leben wollen. Irgendwie guckt man, dass man vorwärts kommt, aber man fühlt sich immer wieder gejagt. Man fühlt sich gejagt von Erwartungen, Anforderungen, Wünschen, vielleicht auch Sehnsüchten. Sehnsüchten, die man im Leben hat, die nicht gestillt werden. Ich habe ein schönes Gedicht gefunden über Sehnsucht. Das heißt, alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und des Menschen Not, seine Sehnsucht. Die Sehnsucht, diese Frage, warum habe ich diese Sehnsucht in Bezug auf das Leben? Was los ist, diese Sehnsucht nach Schönerem, nach Größerem. Und irgendwo erlebt der Mensch, du und ich, immer einen gewissen Kampf, auch eine gewisse Obdachlosigkeit unserer Seele, die Heimat braucht, die Heimat sucht, die Heimat finden möchte. Eine Sehnsucht und vielleicht ein Grund genug, sich zu fragen, welcher Vollidiot hat mich eigentlich in dieses Leben gestoßen? Warum bin ich eigentlich hier? Warum diese Sehnsüchte? Warum die Kämpfe, Wünsche, Erwartungen? Und vielleicht auch ein Grund, sich mit der Frage nach Gott zu beschäftigen. Mit dem Sinn des Lebens, etwas Größerem vielleicht, über das hinaus, was mein Leben ist. Und heute Abend, und deshalb sind wir hier, sich dieser Frage nachzugehen, auch im Christentum. Im Christentum diesen Gott zu suchen, der eine lebendige Beziehung, wir haben das gehört, von 6 Leuten haben möchte, das unser Leben schon beeinflusst. Für mich war das Christentum, für mein persönliches Leben war das Christentum ein bisschen Wasser und dann gehende Leere, bis ich so 9 oder 10 Jahre alt war. Und dann gab es bei uns eine Jungschar im Dorf. Und dann bin ich in die Jungschar gegangen. Warum? Da gab es geniale Spiele. Bogenschießen, Geländespiele, Fußball, Zeltlager, super Gemeinschaft. Meine Kumpels waren da mit dabei. Und dann, nach der Jungschar, war wieder gähnende Leere. Bis ich so 13, 14 war. Und dann war ich ein Jahr mit dem Christentum relativ oft in Kontakt, nämlich wöchentlich. Da war so ein bisschen älterer Mann im schwarzen Talar, das hieß Konfirmandenunterricht. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern, außer dass es einen roten Ordner gab, so ein DIN A4 Ordner mit vielen Themen, die mich null interessiert haben. Vorgetragen von einem Mann, der an Leidenschaftslosigkeit nicht zu überbieten war. Und diese Leidenschaftslosigkeit, die war für mich als 14-Jähriger extrem ansteckend, sodass ich nach diesem Fest und das Geld einkassiert hatte, der Kirche, diesem Christentum den Rücken gekehrt habe, Gott den Rücken gekehrt habe, weil das altmodisch war, uninteressant, überholt. Für mich war da nichts dabei. Das hat keinen Sinn gemacht. Da war nicht wirklich Glück für mich zu haben. Da waren keine relevanten Antworten für mein Leben drin. Das war für mich Christentum bis dahin. Heute, ein bisschen mehr wie 30 Jahre später, der damals für mich überholte Glaube hat mich später wieder eingeholt. Und heute würde ich sagen, bin ich überzeugter Christ. Und ich stehe heute Abend nicht einfach nur hier als Prediger berufsmäßig, sondern als überzeugter Kunde eines Produktes, nämlich diese Beziehung mit Gott, die mein eigenes Leben erfüllt. Und ich bin gerne Christ und ich bin gerne mit diesem Gott zusammen. Und in meinem Leben hat das drei Gründe, die möchte ich Ihnen heute Abend einfach mitgeben. Drei Dinge, die mir wichtig sind, warum ich gerne Christ bin. Das erste, weil es wahren Sinn macht. Das zweite, weil es wirklich Glück bringt. Und das dritte, weil es wesentliche Antworten gibt. Ich bleibe beim ersten, weil es wahren Sinn macht. Also für mich persönlich müssen Dinge Sinn machen. Die sollen sich nicht nur irgendwie gut anfühlen, sondern die müssen auch wahr sein. Es gibt Dinge, die fühlen sich gut an, aber wenn sie nicht wahr sind, dann will ich auch nicht viel damit zu tun haben. Also ich bin ein recht rationaler Mensch, nicht nur ein emotionaler Mensch. Und wenn vielleicht emotional was sich gut anfühlt, aber keinen Sinn macht, dann lasse ich lieber die Finger davon. Und für mich ist es wichtig, dass mein Glaube auch irgendwie Sinn macht, auch rational Sinn macht. Und deshalb war für mich auch ein Zugang, wie ich zu Gott gefunden habe, erstmal herauszufinden, macht es überhaupt Sinn, dass es diesen Gott gibt. Und das gibt es. Im Laufe der Geschichte, diese Menschheitsgeschichte, gab es viele Philosophen, Theologen, Wissenschaftler aus vielen verschiedenen Spezialgebieten, die haben so manche Indizien zusammengetragen für das, dass es Gott gibt, dass es auch Sinn macht. Und ich will einfach ein paar ganz kurz nennen und ich will euch damit nicht überfordern, aber mir sind sie trotzdem wichtig. Also das erste Indiz, das Leute zusammengefasst haben, dass sie gesagt haben, es macht Sinn, an Gott zu glauben. Das heißt das kosmologische Indiz. Also sorry für diese philosophischen Worte, das sind nicht meine, sondern die wurden da gewählt durch die Jahrhunderte hindurch. Weil Menschen aller Herkunft und aller Ausrichtung mit dem Ursprung des Kosmos irgendwie zu Rande kommen wollten. Die haben sich gefragt, warum gibt es eigentlich den Kosmos, das Universum? Deshalb nennt man das Kosmologie oder das kosmologische Indiz, den Ursprung des Kosmos, die Ursache der Welt. Woher kommt das? Wenn nichts existieren würde, müssten wir uns nicht fragen, warum etwas existiert. Aber es existiert etwas. Und du kannst deinem Nachbarn jetzt in den Oberarm kneifen. Jetzt. Und du wirst merken, der existiert. Und er merkt, dass du auch existierst. Es gibt etwas. Und von nichts kommt nichts, sagt man so schön bei uns im Schwäbischen. Da meint man meistens schaffe. Aber von nichts kommt nichts. Auch in der Kosmologie ist die Frage, okay, woher kommt denn das Ganze eigentlich? In der Philosophie nennt man das Prinzip der Kontingenz. Das heißt, alles ist von etwas anderem abhängig und nichts kommt von nichts. Sonst macht es keinen Sinn. Es gibt über die Herkunft des Universums viele Theorien. Die, wie die am meisten hören, das größte Konkurrenzmodell vielleicht zum Christentum, ist die sogenannte Urknalltheorie. Die Urknalltheorie sagt, der Kosmos kommt von einer großen Masse Nichts, die auf einmal durch Nichts und Niemand hervorgerufen ist. Und zu dieser großen Masse Nichts kommt eine große Kraft von Energie, die durch Nichts hervorgerufen worden ist und die dann irgendwie zu einer großen Masse von sich selbst organisierendem Etwas wird. Und das Ganze durch viele Zufälle und ganz viel Zeit. Das ist einfach so geschehen. Also da war irgendwann mal was. Und das ist das Interessante, dass es genau im Gegensatz dazu steht. Es gibt zwei Hauptsätze in der Thermodynamik, also so ein bisschen Physik. Der erste sagt, Energie kann weder gewonnen noch verloren gehen, nur in eine andere umgewandelt. Enthalpie. Also das heißt, wir haben Strom in der Steckdose, irgendwie und das machen wir einen Schalter um und dann geht es in die Glühbirne rein und dann wird ein Teil davon Licht und ein Teil davon wird Wärme. Die Energie geht nicht verloren, sondern ein Teil geht in Licht und ein Teil geht in Wärme weg. Energie kann nicht verloren gehen, nur umgewandelt. Der zweite thermodynamische Satz, das ist Entropie. Das heißt, bei einer spontanen Zustandsänderung steigt die reduzierte Wärme. Das heißt, die Unordnung nimmt zu. Wir haben vorher Strom, das ist recht organisierte Energie, die zerfällt sozusagen in Licht, das ist auch noch relativ organisiert, das wollen wir, und Wärme, das ist uns nicht ganz so recht, aber irgendwie ist sie auch da. Also das heißt, die Energie zerfällt eigentlich in immer größeres, in größere Unordnung, vom Komplexeren hin zum Chaotischen, wenn Energie umgewandelt wird. Die Frage ist dann, warum dieser Hang zum Komplexeren hin? Woher kommt das Komplexe in unserem Universum? Durch Zufall? Die ideale Zusammenstellung von Energie und Materie, die auf einmal Leben ergeben hat. Und nicht nur einfaches Leben. Also es ist nicht nur einfaches Leben irgendwie entstanden, sondern relativ komplexes Leben, so wie wir es haben. Du und ich, wir sind relativ komplexe Menschen. Wir sind sexuelle Wesen. Das ist eine Komplexität. Wir sind emotionale Wesen. Das ist hochkomplex. Und wir sind sogar noch bewusste Wesen. Also wir können sogar noch über unsere eigene Existenz bewusst reflektieren. Wir sind nicht nur Trieb- und Instinktgesteuerte Wesen. Nein, wir sind komplexe Wesen. Und das bringt mich zum zweiten Indiz, warum es Sinn macht. Nämlich dem teleologischen Indiz. Nochmal so ein Fremdwort, aber es ist mir wichtig. Teleologisch heißt zielorientiert. Also das geht auf die Frage hinaus, warum ist alles so schön geordnet und komplex funktionsfähig? Warum funktioniert alles so komplex relativ? Also das menschliche Auge, hochkomplex, die Lunge, Herz, das Kreislaufsystem, unser Fortpflanzungssystem, das ist hochkomplex. Wie das funktioniert, zusammenspielt, wo kommt das her? Dinge, die wir oft für selbstverständlich nehmen, nicht groß drüber nachdenken. Wo kommt es eigentlich her? Wie können die so genial aufgebaut und aufeinander abgestimmt sein? Manche nehmen noch die Feinabstimmung des Universums, dass die Planeten so fein abgestimmt sind, dass auf der Erde Leben möglich ist. Wenn die Abstände der Planeten, Sonne, Mond anders wäre, wäre die Temperatur, die Atmosphäre anders und es würde nicht mehr funktionieren. Und dieses coole Design des Menschen, der Erde, des komplexen Lebens spricht für einen Designer. Es macht Sinn daran zu denken, dass es einen gibt. Stellen Sie sich mal ein iPhone vor. Also mein iPhone, wenn, gibt es hier eine Elektronikfabrik hier irgendwo? Eine richtig gute? Bosch, Siemens, irgendwas in der Nähe. Also stellen Sie mal vor, eine Elektronikfabrik, die explodiert. Heute Abend, hoffentlich nicht, irgendwann mal. Und Millionen von diesen kleinen Teilen, die in dieser Elektronikfabrik sind, die werden in die Luft gestreut mit ganz viel Energie. Die verteilen sich und fliegen überall rum, diese Teile. Wie groß wäre denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein komplexes, elegantes Smartphone wie dieses nach einer gewissen Zeit runterkommen würde nach der Explosion? Was denkt ihr? Ich habe mal bei mir geschrieben, gegen 0%. Also, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht gibt es ja tatsächlich, aber ich sage mal gegen 0%, dass so ein komplexes, elegantes Smartphone runterkommt, wenn einfach nur diese Teilchen, die ja auch schon irgendwie da sein mussten, explodieren und dann mit Energie irgendwie zusammenkommt. Aber dann muss es ja nicht nur so ein smartes, nettes, elegantes, komplexes Phone sein. Nein, es muss sich ja auch noch in ein Netz einloggen können, damit es funktioniert. Wer hat denn das Netz hergerichtet, dass es funktioniert? Dass es überhaupt funktionstüchtig ist und man es anwenden kann, so wie man es anwenden kann. Und dann müsste es natürlich auch, damit es viele kleine andere Smartphones gibt, noch ein ähnliches Smartphone runterkommen, das fast baugleich ist, nur ein bisschen anders. Also das geschlechtliche Gegenüber. Damit sich die zwei Smartphones irgendwie fortpflanzen können, damit es neue kleine Smartphones gibt. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei runterkommen, die baugleich sind, ähnlich und doch ganz anders? gegen null. Also, dass die dann auch noch fortpflanzungsfähig sind, sodass sich das iPhone selbst reproduzieren kann. Was wäre denn das? Ich würde es ein Wunder nennen. Aber dazu fehlt vielleicht manchem der Glaube. Aber das ist der Punkt. Also, dass der Mensch entstanden ist, du und ich, dass es ein Indiz dafür gibt. In der Evolutionstheorie, dieses starke Gegen, dieses Konkurrenzmodell, da ist der Mensch ein Produkt von Zufall und Zeit. Von Zufall und Zeit. Im Darwinismus ist der Mensch ein höher entwickeltes Tier. Ein höher entwickeltes Tier. Und das muss man einfach mal wahrnehmen. Also lassen Sie mal das illustrieren. Stellen Sie sich vor, innerhalb der Evolutionstheorie, der Wolf wird irgendwie zum Hund. Das heißt, der Wolf entwickelt sich zum Hund und der Affe entwickelt sich zum Mensch. So weit die Theorie. Das ist gut. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, der Wolf, der sich zum Hund entwickelt. Der Wolf ist ein Tier und der Hund ist ein Tier. Der Affe ist ein Tier und der Mensch ist ein Bitte? Jetzt schlucken Sie es doch mal runter, Ihren Menschenkram, und sagen Sie doch Tier. Also was ist denn die Konsequenz davon? Wir wollen das nicht sagen, aber die Konsequenz ist, wenn wir das annehmen, dass so der Mensch entstanden ist, der Mensch ist am Ende ein höher entwickeltes Tier. Und das, was wir wahrnehmen an Selbstwahrnehmung, ist eigentlich nur, dass unser Gehirn uns ein Stück weit einredet, wir wären irgendwas Besonderes. Und dann ist es so, dann müssen wir uns unseren Wert irgendwie selber erarbeiten. Der Mensch, wo der Mensch sich selbst herrlich über Gott autonom als Gott definiert, wird er am Ende gedemütigt. Er wird zum Tier. Er wird zum Tier und dann gilt Survival of the Fittest. Und ich muss mich selber erschaffen, meinen Selbstwert. Den muss ich darstellen, herstellen, was leisten, schneller, höher, weiter sein als andere, erfolgreicher, stärker, an besseren Orten, abenteuerlustiger, damit mein Leben einen Wert hat. Bei Gott, da bin ich kein Zufall, kein Unfall, da bin ich gewollt, geschaffen, geliebt, geplant. Ich bin wunderbar gemacht in seinen Augen. Von Anfang an gezeugt, wo ich geboren bin, wann ich geboren bin, an welchem speziellen Platz. Und Gott hat einen speziellen Plan mit meinem Leben in dieser Weltgeschichte. Also dann bist du keine Merkwürdigkeit einer natürlichen Selektion. Nein, du bist eine Sehenswürdigkeit der göttlichen Schöpfung. Aber das ist der Punkt. Deshalb macht es Sinn, an Gott zu glauben, dass mein Wert als Mensch nicht irgendwo nur im tierischen Bereich liegt. Deshalb macht es Sinn, darüber nachzudenken. Es gibt noch ein paar mehr Indizien. Es gibt ein moralisches Indiz und das Indiz aus dem Leid heraus. Aber ich möchte noch zwei nennen, bevor ich zum nächsten Punkt gehe. Es gibt noch das Indiz der veränderten Biografien. Dass es Sinn macht, an Gott zu glauben, weil Menschen Gott verändert. Gestern Abend, die da waren, haben diese Biografie, die verändert worden ist, von dem Wilhelm gehört. So viele Menschenleben, die Gott verändert hat. Drogenabhängige frei, Ehen gerettet, Menschen geheilt, körperlich, seelisch, Jugendliche ausgerichtet mit einer sinnvollen Zukunft. Jesus verändert Menschen, die Welt ein Stück weit verändern, besser machen. Viele Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Rote Kreuz, Behinderteneinrichtungen, Bildung und Wissenschaft, viel geht zurück auf die Initiative von Christen. Das mag heute sich ein bisschen verändert haben, aber vieles geht zurück auf Menschen, die von Christus bewegt und verändert worden sind. Das Geschichtsindiz, dass der christliche Glaube nicht einfach nur basiert auf einer Mythologie, auf einer Fantasie oder einer sektierischen Isolation, sondern auf historischen Tatsachen, dass Jesus von Nazareth wirklich gelebt hat. Wir haben viele außerbiblische Indizien, die zeigen, Jesus hat gelebt, es war ein Mensch in der Geschichte. Das macht Sinn, das Ganze, sich damit zu beschäftigen, hineinzuschauen von dem, was Jesus über sich gesagt hat. Und dann ein Urteil darüber zu fällen, wer dieser Jesus wirklich war. Wenn er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin letztendlich Gott selber. Jesus war nicht einfach nur ein guter Morallehrer, der so ein bisschen durch die Welt getingelt ist und nett gute moralische Dinge verkündigt hat. Nein, Jesus sagt, ich bin Gott selber. Und dann merkt man, okay, Jesus, der muss entweder ein Geistesgestörter gewesen sein oder er war ein Gauner oder es stimmt, dass er Gott selber war. Entweder war er geistesgestört, weil er wirklich dachte, er wäre Gott selber und hat es nicht gecheckt. Oder er war ein Gauner, er dachte nicht wirklich selber, dass er Gott war, aber hat es den Leuten vorgemacht, dass er Gott ist. Oder er war Gott selber. Dass er einfach nur ein netter Lehrer war, das lässt das Neue Testament nicht zu. Aber er war eine historische Person, die gelebt hat, gestorben ist und die das Christentum begonnen hat. Kein wirklich unvoreingenommener Historiker kann diese Historizität von Jesus irgendwie wegnehmen. Auch wenn das manche immer wieder versuchen, aber das funktioniert nicht wirklich. Und das letzte Indiz, und das ist für mich auch nochmal wichtig neben diesem Jesus, das ist dieses Indiz der Sehnsucht. Der Sehnsucht nach einem anderen Leben. Der Sehnsucht nach einem anderen Leben. C.S. Lewis hat gesagt, kein Mensch wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger und er bekommt das Fläschchen. Eine Ente will schwimmen und es gibt Wasser. Ein Mensch empfindet sexuelle Begierde und es gibt sexuelle Vereinigung. Wenn wir nun in uns ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen worden sind. Also eine Sehnsucht in uns, dass wir für etwas anderes geschaffen worden sind, weil wir nichts in dieser Welt finden, das uns wirklich erfüllt. Oder wie Augustinus, der Philosoph, gesagt hat, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe gefunden hat in Gott. Also das Christentum macht wirklich Sinn, macht wahren Sinn. Und dann ist es so, und es ist mein zweiter Grund, warum ich gerne Christ bin, weil es wirklich Glück bringt. Das Christentum macht wirklich glücklich. Also, wenn Gott der Schöpfer deines und meines Lebens ist, dann finden wir durch ihn und mit ihm zu unserer wahren Existenz, zu dem, wer wir wirklich sein sollen. Er füllt unser Leben aus. Und es verbindet uns mit allen Menschen dieser Welt, dass wir suchen nach Glück. Nach wahrem Glück. Wo finden wir es? Und ich zitiere nochmal Blaise Pascal, der hat geschrieben, alle Menschen ohne Ausnahme streben danach, glücklich zu sein. Wie verschieden die Wege auch sind, die sie einschlagen, alle haben dieses Ziel. Jeder will glücklich sein. Ich auch. Sie auch wahrscheinlich. Ich habe noch kaum jemanden getroffen, der heute Morgen aufgestanden ist und hat gesagt, Mensch, heute will ich so richtig unglücklich sein. Also ich gebe Ihnen ein paar Tipps, wenn Sie das wollen, wie Sie unglücklich werden können, aber lasse ich heute Abend. Aber die meisten von uns sind wahrscheinlich heute Morgen aufgestanden und haben gesagt, ich will heute glücklich sein, bewusst oder unbewusst. Wir suchen danach. Jeder sucht danach, sagt Blaise Pascal. Und dann sagt er, ob du Geld ausgibst oder Geld anhäufst. Der eine sein Leben aufs Spiel setzt, hohe Berge zu besteigen, der andere sein Leben achtet, dass ihm ja nicht etwas passiere. Der eine isst und der andere verzichtet lieber aufs Essen. Der eine in den Krieg zieht und der andere lieber zu Hause bleibt. Es ist immer dasselbe Verlangen, von dem wir beseelt sind, nur hervorgegangen aus verschiedenen Ansichten, wie dies gefunden wird. Das ist das Triebrad, Glück zu finden, aller menschlichen Anstrengungen, sogar des Selbstmords, sagt Blaise Pascal. Weil wir selbst im Selbstmord denken, dass danach wir glücklicher sind als davor. Das verbindet die Menschen, diese Suche nach Glück. Und wo finden wir es? Und Blaise Pascal, der beantwortet diese Frage selber und sagt, jeder Mensch hat ein von Gott geformtes Vakuum im Herzen, das nur der Schöpfer, nämlich er, Gott selber, ausfüllen kann. Diese Sehnsucht kann nur gestillt werden von dem, der wahres Glück schenkt, nämlich Gott selber. Jesus, der hat einmal gesagt, und das ist diese Grundaussage des Christentums in einem Vers, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Deshalb bin ich gerne Christ. Ich will leben und zwar Leben im Überfluss. Ich will wahres und tiefes Glück, Wegen dem bin ich gerne Christ, weil es Jesus versprochen hat zu geben. Nicht nur, weil es Sinn macht, sondern weil es auch glücklich macht. Jesus, der stellt diesen Vers in den Kontext rein und er sagt, hey, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und Leben die Fülle. Und er sagt, hey, kurz davor, er sagt, es gibt Diebe, es gibt einen Dieb, die kommen nur zu stehlen, zu schlachten und zu töten. Ich aber bin gekommen, dass sie das Leben und Leben die Fülle haben. Also Jesus, der vergleicht sein Anliegen, wenn er in deinem und in meinem Leben wirken darf, mit dem Anliegen eines Diebes. Okay, damit vergleicht er sich. Und er sagt, hey, was macht denn ein Dieb? Ich habe das vielleicht schon mal erzählt, aber das ist ein wichtiger Punkt. Was macht denn ein Dieb? Gibt es hier Berghülen, Suppingen, Laichingen, wo auch immer ihr herkommt, gibt es hier Diebe? Heute Abend, der Wilhelm ist nicht da, von daher, gibt es Diebe? Gibt es bei euch Diebe in der Gegend, die in Häuser einbrechen? Was macht denn so ein Dieb? Die brechen in Häuser ein und ich habe noch selten gelesen, bei uns in der Tageszeitung oder bei euch wahrscheinlich im Ulmer Tagblatt oder wie auch immer das heißt, dass da steht, hey, Einbrecherbande, erfolgreich in Häuser eingebrochen, sie haben mitgenommen 3 Strandhandtücher, 5 Duschgels und 1 Rasierwasser. Noch relativ selten. Wahrscheinlich steht in diesen Zeitungsberichten, Gangsterbande erfolgreich eingebrochen in Häuser, mitgenommen was? Geld, Juwelen, Bilder, alles was irgendwie elektronisch verwertbar ist, die wertvollen Dinge. Und Jesus sagt, hey, der Dieb, der dringt in ein Haus ein und der versucht, die wertvollen Dinge rauszustehlen aus diesem Haus. Und während er das sucht, durchsucht er alles, er zerstört, er zerschlägt und wenn ihm jemand über den Weg läuft, dann bringt er ihn sogar noch um. Da sagt Jesus, das machen Diebe. So sind die drauf, die versuchen, in ein Haus reinzukommen und das Wertvolle rauszustehlen. Und Jesus sagt, hey, das macht ein Dieb. Ich aber bin gekommen, euch Leben zu geben. Zu geben. Jesus sagt, hey, ich bin nicht wie der Dieb, ich bin ein Anti-Dieb. Ich bin der Anti-Dieb. Wenn ich in dein Leben hineinkomme, wenn du mich reinlässt in dein Leben, dann klaue ich nichts weg aus deinem Leben. Nein, ich bring dir was in dein Leben hinein. Ich fülle die Regale deines Herzens auf mit Dingen, die dein Leben lebenswert machen, die dein Leben wertvoll machen, erfüllt machen, mit Sinn, mit Zielen, mit Vergebung, mit Motivation, mit Ausdauer, mit Frieden, mit Sicherheit, mit Freiheit, mit Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, mit Dingen, die es jetzt bringen, damit ich es bringen kann. Liebe, Dinge, die es bringen, damit ich es jetzt bringen kann. Als Mann, als Vater, als Freund, als Mitarbeiter, als Mutter, als Kollege, da erfüllt mich Jesus. Er erfüllt mit wahrem Glück. Und wenn er was nehmen möchte, dann nur die Dinge, die mein Leben vielleicht kaputt machen würden. Wie Hass und Neid, vorher haben wir es gehört, Fehler, Streit, Faulheit, Habsucht, Ablehnung, Ängste. Die will er nehmen, weil sie mein Leben kaputt machen, so wie der Vater. Ich habe die Geschichte vielleicht schon mal erzählt, aber ich erzähle sie einfach nochmal. Ist ja schon eine Weile her. Ich war in Ecuador mit meiner Family, dort habe ich gearbeitet und wir sind einmal im Jahr in Urlaub gegangen. Da sind wir an den Strand gefahren, Pazifischer Ozean, wunderbar. Und da war am Strand, schöner Sandstrand, da war unsere klassische Aufgabe am ersten Tag, eine Sandburg zu bauen. Ja, so gut sind wir drauf in der Familie. Also das war nicht unsere. Unsere war wirklich klassisch, rund mit 4 Türmchen. Aber war trotzdem schön, ich habe die abfotografiert, weil die fand ich besser. Also wir haben dann immer eine Sandburg gebaut. Und das war so unsere Aufgabe vom ersten Tag. Und dann haben wir immer reingeschrieben, Familie Lutz 2002 Urlaub oder 2008. Und dann ein Foto gemacht. Und das war so unsere Geschichte. Und an einem Tag haben wir die Sandburg gebaut. Es war knalleheiß. Und dann fährt oben ein Eisverkäufer vorbei. Mit so einem Dreirad. Und dann hat er so vorne sein Eis drin. Und ich winke ihn, dass er anhalten soll. Und er hält an. Und dann laufe ich hoch zu dem Eisverkäufer. In der Sandburg sitzen meine Kids, die waren noch klein, die 2 Mädels, 2 Jungs. Und dann ich laufe hoch und kaufe 5 Eis. Ich kaufe 4 Cornetto und ein Magnum. Und dann, ja, kleine Kinder können mit Magnum nichts anfangen. Und außerdem ist teurer. Und dann laufe ich zurück. Als ich zurückkomme, da sitzen meine Mädels in der Burg und meine Jungs außen und die hatten so Plastikservice dabei, wie man halt so Kinderschaufeln und Eimer und so Plastikservice, dass man Kaffee spielen konnte. Und während ich weg war, haben sich die Mädels innen reingesetzt, haben so das Kaffeeservice aufgebaut und haben mit diesen Förmchen Sandkuchen gebacken. Und dann haben sie Kaffee gespielt und die Jungs und die Mädels, die saßen da und haben ihren Sandkuchen gegessen. Also richtig gegessen. Und ich stand da mit meinem Eis und es war so eine entscheidende Situation zum Rauskriegen, wie intelligent sind meine Kinder. Ich bin einfach da gestanden und dann, meine Kinder standen jetzt vor der Wahl. Die hätten sagen können, Papa, wir brauchen dein blödes Eis nicht. Wir haben unseren eigenen selbstgebackenen Sandkuchen, den malen wir weiter zwischen unseren Zähnen. Oder sie hätten sagen können, Papa, hilf uns mal, den blöden Sand loszuwerden, gib uns dein gutes Eis. Wie denkt ihr, haben meine Kinder reagiert? Die haben natürlich die Intelligenz vom Vater. Und, wird das aufgenommen, auch von der Mama. Und natürlich haben sie das Richtige gemacht. Die haben diesen selbstgebackenen Sandkuchen ausgespuckt haben. Papa, hilf uns mal, das Zeug loszuwerden. Gib uns dein gutes Eis. Und versteht ihr, darum geht es bei Jesus. Er sagt, der Dieb, der kommt, das ist dein selbstgebackenes Leben. Und ich komme und ich will dir nichts stehlen. Ich will dir nichts wegnehmen. Wenn ich dir was wegnehmen will, dann nur dieses Zeug, das du rummalst, das dein Leben kaputt macht. Ich will dir was geben von Gott, was viel größer ist, dein Herz erfüllen. So ist Jesus, der wirklich glücklich macht, der wirklich erfüllt, weil er gut ist. Dieser Jesus, der ist gut. Jesus ist der Anti-Dieb, er ist der Erfüller des Lebens und des Herzens. Jesus, der ist allgemein gut, aber Jesus ist auch konkret gut. Also Jesus, der meint es mit deinem gesamten Leben gut, aber auch mit den Teilaspekten unseres Lebens meint er es gut. Der gibt gute und relevante Antworten auf Fragen des Lebens. Alles, was er sagt über Gefühle, alles, was er sagt über Geld, alles, was er sagt über Gender, ist gut. Alles, was er sagt über Hobbys, über Hoffnung, über Homosexualität, das ist gut. Alles, was er sagt über Arbeit und Abenteuer und Andacht halten, das ist gut. Alles, was er sagt zu Sendungen im Fernsehen, zu Sex oder Single sein, das ist gut. Alles, was er sagt über Zeugnis sein, Zehnten geben, Zügellosigkeit, das ist gut. Alles, was er sagt über Kinder erziehen, Kirche oder Kummer haben, das ist alles gut. Alles, was er geben möchte, ist gut, weil sein Wille und sein Wesen gut ist. Alles ist gut. Eis, guter Wille des Vaters. Sein Zuspruch für uns ist gut von Jesus, aber auch sein Anspruch an mein Leben ist gut. Deshalb bin ich gerne Christ, auch gerne gehorsamer Christ, weil Gehorsam für mich nicht eine Last ist, sondern eine Lust ist, weil ich weiß, dass im Gehorsam das Gute des Vaters in mein Leben hineinkommt. Das ist nicht immer das Leichteste, aber immer das Beste hin zum größten Glück, zur größten Erfüllung, weil Jesus der Erfüller ist. Er gibt mir Power für den Alltag und Prinzipien fürs Leben, relevante Antworten für diese Dinge. Sich an Jesus zu hängen, ihm nachzufolgen, das ist das größte Glück an diesen Punkten. Jesus brauchen, hat Sören Kierkegaard gesagt, das ist Vollkommenheit. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Es macht Sinn, es macht glücklich und es gibt Antworten auf die wesentlichen Fragen des Lebens. Antworten auf die wesentlichen Fragen des Lebens. Nämlich diese Frage, hey, wie gehe ich um, wie baue ich mein Leben und auf was vertraue ich im Tod? Auf was vertraue ich im Tod? Haben das vorher schon ein paar Mal gehört, diese Ewigkeitshoffnung. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber in Deutschland gibt es eine neue Welle. Also nicht die neue deutsche Welle, sondern eine neue Welle in Deutschland, man nennt sie die Fitnesswelle. Ich liebe Fitness, ich mache gerne Sport, aber die Fitnesswelle in Deutschland ist sehr interessant. Ich habe mal so ein Bodybuilding-Studio so hier abgebildet. Die Fitnessstudios, die sprießen bei uns im Land aus dem Boden wie Pilze. 2018 gab es knapp 11 Millionen Deutsche, die ins Fitnessstudio gingen. Also zumindest waren sie angemeldet. Klammer zu. Europaweit liegen die Deutschen damit an der Spitze. 2007 gab es knapp die Hälfte. Also in 11 Jahren hat sich die Anzahl der Fitnessstudios verdoppelt. 1980, da gab es gerade mal in Deutschland 100.000 Fitnessstudios. Also mein Vater hätte gesagt, da hat man noch geschafft. Heute muss man ins Fitnessstudio. Also 1980 gab es 100.000. Heute gibt es 11 Millionen Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Das große Versprechen dahinter ist, du hast ein längeres Leben, besseren Sex, schneller denken. Dein Body Mass Index ist das Leitmotiv von vielen Menschen, die heute leben. Was ist dein BMI? Nicht dein BMW, sondern dein BMI. Also so einen richtigen Hype auf Fitness. Da wird viel Geld ausgegeben. 5,3 Milliarden Euro geben die Deutschen aus, alleine für Fitnessstudios im Jahr. 5,3 Milliarden Euro. Da rede ich mal noch nicht von Diäten und Mittelchen und anderen Dingen. Also die Gesundheitsindustrie, die boomt wirklich ohne Ende. Die boomt ohne Ende. Und das ist so, dass über 300 Milliarden Euro ausgegeben werden in Deutschland für Gesundheitsmittel, die noch zusätzlich zu den Medikamenten gekauft werden. Der deutsche Rentner liegt auf Platz 1 in Europa. 6,2% seiner Rente gibt er für seine Gesundheit aus. Der Rest von Europa liegt bei 4,2%. Also, wir haben eine richtige Gesundheitswelle. Jemand hat mal gesagt, in der ersten Hälfte des Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu verdienen. In der zweiten Hälfte unseres Lebens opfern wir das Geld, um unsere Gesundheit wiederherzustellen. Also da sind wir gerade so ein bisschen dabei. Diese Gesundheitswelle. Und ich finde Fitness super und ich finde es wichtig. Das Interessante ist nur, dass wir quasi bei aller dieser Fitness vergessen haben, dass selbst wenn wir so fit werden wie Bruce Willis, in uns immer noch ein kleiner Bruce Willis steckt, der langsam stirbt. Der langsam stirbt. Ich hoffe, Sie haben es kapiert. Wenn Sie das nicht kennen, dann haben Sie es auch nicht gecheckt, dann sage ich es Ihnen anders. Also in uns steckt so ein kleiner Bruce Willis, der langsam stirbt. Und ich sage es Ihnen noch mal ein bisschen krasser, die Sterblichkeitsrate in Deutschland liegt selbst innerhalb dieses Fitnesswahns und Gesundheitswahns immer noch bei knapp 100%. Ich weiß nicht, ob das auf der Alp ein bisschen anders ist, aber in den meisten Regionen Deutschlands sterben die Leute, früher oder später. Und durch unsere Technologie, die Wissenschaft und diese Fitness, Ernährung, Gesundheit, haben wir das Ganze hinausgezogen um 30, 40 Jahre. Und das ist schön, das ist nicht schlecht, aber wir alle sterben einmal. Und diese Fitness-Sache, die hat sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben, wir werden unsterblich. Manfred Lütz, der Psychologe und Philosoph, der hat einmal gesagt, es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig. Die leben nur noch vorbeugend. Also wenn du bei denen am Essenstisch sitzt, dann lesen die zuerst mal, was alles drin ist, bevor sie es ganz wirklich essen. Und die kannst du kaum mehr zum Essen einladen, weil die dich immer fragen, welche Zusatzstoffe da drin sind. Also das ist okay, alles okay, ich will mir auch da niemanden nähern, aber die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Sorry. Aber deshalb bin ich gerne Christ. Versteht ihr? Weil ich auch mal sterben muss. Und die Frage ist doch, was kommt danach? Was ist dann mit meinem Leben? Und ich bin gerne Christ, weil Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbt. Ewiges Leben, wo dieses angefangene, glückliche und erfüllte Leben seine komplette Vollendung findet in der Ewigkeit. Wo die Bibel sagt, siehe, ich schaffe Neues, neuen Himmel und neue Erde. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird was sein. Denn das Erste ist vergangen, siehe Neues, Neustart ist geworden. Deshalb bin ich gerne Christ, gerne mit dabei, wo Gott etwas bewegt. Gerne mit dabei. Schön blöd. Ich komme nochmal zurück zu meiner Beziehung zum Christentum. Mit 14, 15 habe ich der Kirche den Rücken gekehrt und bin dann in die Heavy-Metal-Szene gekommen. Vielleicht habe ich meine Geschichte schon mal erzählt hier, erzähle sie nochmal. Das hieß für mich Heavy-Metal-Musik. Ich hatte lange Haare, immer schwarze Klamotten an, Freitag, Samstag, Rockfabrik Ludwigsburg, viel Alkohol, Drogen, Frauen. Ich war kein hirnloser Vollpfosten. Ich habe meine Lehre gemacht als Elektroniker, ich hatte gute Freunde, mir hat eigentlich nichts gefehlt. So war mein Eindruck. Und dann bin ich einmal zu einem Heavy-Metal-Konzert gegangen, nach Böblingen damals, und da kam eine Band aus den USA und die hat ihre neue LP vorgestellt, damals gab es noch LPs, die hat ihre neue LP vorgestellt. Da war die Vorband, 5000 junge Leute in der Halle, wir haben alle so Headbanging gemacht, wer auch nicht, das nicht weiß, nicht so schlimm, und so rumgetanzt. Und dann standen wir und dann kam diese Hauptband. Und die Hauptband, die wurde alles dunkel und dann ging auf einmal das Licht an und dann stand vorne der Leadsänger, der Sänger von dieser Band mit seinem Nietenarmband und seiner Gitarre und seinen langen Haaren und dann ging es richtig los. Und dann hat er in die Menge reingeschrien, den Titel ihrer neuen Platte. Do you wanna die? Willst du sterben? Do you wanna die? Und 5000 junge Leute, yeah, do you wanna die? Yeah, do you wanna die? Yeah. Und irgendwann mal, mitten in diesem ganzen Geschrei, da war ich auch mittendrin und auf einmal bin ich so aus mir rausgegangen, habe mich gesehen, die Leute um mich herum waren so ein bisschen weg und ich gucke auf mich runter und ich denke, hey, Ede, ich will doch nicht sterben. Ich will leben, ich bin erst 19, ich würde gerne noch ein bisschen leben. Und dann ging die Menge wieder zusammen, das war so ein ganz kurzer Bruchteil. Und dann ging das Konzert los, alles super und dann sind wir nach Hause gefahren, meine drei Kumpels, alter VW Golf und Einser. Dann frage ich meine Kumpels, hey, habt ihr das vorher ernst gemeint? Wollt ihr wirklich sterben? Ach was, Ede, wir wollen nicht sterben, jetzt trink dein Bier und vergiss es. Ich habe mein Bier aufgemacht, habe mein Bier getrunken und habe es vergessen. Bis ich 3 Monate später bei meinem Freund zum Geburtstag eingeladen war. Ich habe meine Lehre fertig gemacht, habe Fachhochschulreife gemacht in einem Jahr. Und da habe ich einen alten Freund wieder getroffen und der hat mich zu seinem Geburtstag eingeladen. Dann ging ich dahin zu seinem Geburtstag. Ich hatte im Sportheim noch, ich habe Fußball gespielt, habe im Sportheim noch Bardienst gehabt und kam erst um 11 Uhr dahin zu der Party. Ich war der Letzte, der da hingekommen ist. Die hatten das Wohnzimmer ausgeräumt, lauter Kissen lagen da in der Ecke und in den Wänden. Da saßen die Jungen und Mädels. Ich habe niemanden gekannt, außer meinen Freund und seine Freundin. Ich komme da rein, lange Haare, Ohrringe, schwarze Klamotten, einen riesengroßen neogrünen Totenkopf vorne drauf. Hab mir nichts ausgemacht, so war ich und habe mein Bierchen geholt und meine Pizza. Und dann gab es nur noch ein freies Sitzkissen, habe ich mich da hingesetzt, kannte niemand, habe angefangen zu quatschen, habe immer gerne gequatscht. Und dann habe ich angefangen zu quatschen mit den Leuten. Und so nach 10 Minuten stehe ich auf, laufe zu meinem Freund und sage, hey, was sind das für Vögel? Wo kennst denn du die her? Dann sagt er, warum? Die sind so komisch drauf, sage ich. Ich sage, was? Ede, ich muss dir was sagen. Sag ich, ja, schieß los, was ist los? Ja, sagt der Ede, ich habe vor so einem Dreivierteljahr habe ich Gott gefunden. Und diese Leute sind alle von meinem Jugendkreis. Oh, sage ich, dann glaube ich, muss ich gehen. Und ich wollte dann auch gehen, hat er mich aber genötigt zu bleiben, hat mir noch ein Bierchen angeboten, noch ein Stückchen Pizza, dann habe ich mich nochmal hingesetzt und dann interessanterweise bin ich da gesessen, habe mit diesen jungen Leuten geredet bis morgens um 5 Uhr. Über Gott und die Welt, so wie an diesen Vortragsabenden. Über Gott und die Welt geredet. Und irgendwie hatten die was in ihrem Leben, was ich nicht hatte. Und ich habe die das gefragt. Ich habe gesagt, hey, was habt ihr in eurem Leben, was ich nicht habe? Und die haben gesagt, hey, Jesus. Sage ich, Jesus ist nicht mein Ding. Das ist so ein bisschen leidenschaftsloser Pfarrer, DIN A4 Ordner rot. Das ist nicht mein Ding. Und dann habe ich versucht, um diesen Jesus rumzukommen. Ich habe intelligente Fragen gestellt, halbintelligente, doofe Fragen, um irgendwie um diesen Jesus rumzukommen. Aber die haben mir das geduldig erklärt, eine Sache nach der anderen, so manche Sachen, die ich euch vorher auch so ein bisschen erzählt habe, das muss auch Sinn machen für mich, das muss irgendwie auch erfüllend sein und irgendwie eine Perspektive geben, haben mir das erklärt. Und nach so 4 Monaten hatte ich keine Frage mehr, war mir alles klar. War mir alles klar und ich war unterwegs vom Jugendkreis samstagabends nach Hause, da im Schwarzwald, Berg hoch, Berg runter, bin runtergefahren, hoch, auch ein bisschen, dann war ich zu faul und habe ich mein Rädle geschoben. Habe ich das Fahrrädle geschoben und während ich mein Fahrrad schiebe, da kommt mir ein Gedanke in den Kopf. Der Gedanke in den Kopf, der mir kam, der war, hey Ede, wenn du heute Nacht sterben würdest, was hättest du, dass Gott dich in den Himmel lässt? Und ich wusste nicht alles hier von dem ganzen Christentum-Zeug und ich wusste nicht viel, wusste auch nicht alles, aber ich wusste, irgendwie habe ich relativ wenig zu bieten. Außer ein Leben lang Rebellion und Lügen und Klauen und alles Mögliche, was ich gegen Gottes Wille getan habe. Und ich wusste, hey, dieses Leben, das, nach dem ich mich sehne, das hat irgendwas mit Gott zu tun und mit ihm zu leben zu tun. Und ich hat irgendwas mit diesem Jesus zu tun. Und so kam ich nach Hause und ich habe noch nicht alles gecheckt vom Christentum. Gerade so am Anfang, so die ersten 4 Monate, manches gelernt davon. Aber ich wusste, es hat mit diesem Jesus zu tun. Da habe ich mich zu Hause in mein Bett gesetzt, habe gebetet und habe gesagt, Jesus, komm du in mein Leben hinein. Wenn es dich wirklich gibt, dann offenbar du dich in meinem Leben. Dann will ich zu dir gehören. Amen. Da habe ich gewartet, ist nichts passiert. Dann habe ich nochmal gebetet, nochmal das gleiche gebetet, wieder gewartet, nichts passiert, nochmal gebetet, wieder nichts passiert. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, habe mich schlafen gelegt und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste am nächsten Morgen, ich gehöre zu Gott. Ich bin Gottes Kind. Hat in meinem Herzen da gewesen, hey, ich gehöre zu ihm. Ich habe sofort meinen Freund angerufen, habe gesagt, hey, ich habe gestern Abend Jesus in mein Leben aufgenommen und irgendwie weiß ich, dass ich Gottes Kind bin. Hey, ich komme gleich zu dir und erzähle dir alles. Oh, sagt er, geh erst mal in die Schule, mach deine Schule und dann halt Nachmittag können wir uns treffen. Und das habe ich dann gemacht, ihm das erzählt. Und jetzt lebe ich seit 30 Jahren mit diesem Jesus. Und ich bereue es keinen Tag, sondern ich finde es jeden Tag schöner. Ich lebe gern mit diesem Gott. Schön blöd, sagen manche über mein Leben. Sagen, hey Ede, schön blöd bist du, dass du mit diesem Gott lebst, Jesus Christus, schön blöde Geschichte. Haben manche meiner Freunde gesagt, meiner Heavy-Metal-Freunde, die konnten das nicht verstehen. Ich habe gesagt, hey Ede, du bist ja schön blöd. Kein Sex mehr, keine Mädels mehr im Geschäft haben. Sie sagt, hey, Ede, bist du schwul geworden? Ich sage, nee, warum? Weil du keinen Sex mehr mit Mädels willst. Doch, ich will schon, aber ein bisschen anders. Aber die haben gesagt, hey, Ede, du bist schön blöd. Schön blöd. Meine erste Andacht, die ich geschrieben habe, die habe ich tituliert, wie blöd muss ich sein, um an Gott zu glauben? Wie blöd muss ich sein, um an Gott zu glauben? Und ich habe 3 Antworten gegeben. Da war ich 20. Und meine erste Antwort war, weil ich mein Leben nicht dem Zufall überlassen möchte. Ich würde gerne eine Antwort haben auf die Frage, woher komme ich eigentlich und warum bin ich eigentlich hier? Und weil ich mein Leben nicht zufällig verschwenden möchte. Was ist eigentlich der Plan für mein Leben, während ich hier bin? Wie wird es ausgefüllt? Wie werde ich wirklich glücklich? Und die 3. Antwort, weil ich mein Leben nicht dem Tod zufallen lassen möchte. Weil ich ewig leben möchte. Wie blöd muss ich eigentlich sein, um an Gott zu glauben? So blöd, dass ich gerne eine Antwort hätte auf die Frage, warum bin ich eigentlich hier? Dass ich gerne eine Antwort hätte auf die Frage, was für einen Sinn macht mein Leben hier? Wie soll ich es einsetzen? Und hey, wohin gehe ich eigentlich, wenn ich sterbe? Und das habe ich in Jesus Christus gefunden. Dem lebendigen Gott selber. So blöd bin ich bis heute noch gerne. Und ich hoffe, Sie auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.